für alle, die sich nicht mehr erinnern.
Ich bin sehr beeindruckt hier.
Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
Win with style.
Dann war ich der Copperfield, dann war ich ein Munderwutzi.
Viele Tore geschossen und wenig bekommen, das ist wichtig.
Wir müssen einfach an die Leistungen der Vergangenheit anknüpfen.
Oldschool ist besser.
Auf dem Niveau geht es um Erfolg, fertig aus.
Man darf doch nicht glauben, man geht hin, dreht den Knopf um und alles wird super.
Es ist eine Stärke, wenn man weiß, was man kann, aber es ist eine noch größere Stärke, wenn man auch weiß, was man nicht kann.
Das sage ich im vollen Bewusstsein meiner geistigen Kräfte.
Normal sagt man wirklich, ich wirf das Handtuch, ich lasse mir das jetzt nicht bieten.
Zeugnis gibt es immer sozusagen am Ende einer Saison.
Montagabend, kurz nach 20 Uhr. Auf Sky Sport Austria gibt's Talk und Tore, das Original. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heiße Sie herzlich willkommen. Einen angenehmen Abend bei Talk und Tore. Zwei Runden sind im Jahr 2019 in der Fußball-Bundesliga absolviert und noch zwei Runden stehen im Grunddurchgang auf dem Programm. Danach wird erstmals geteilt und insgesamt 7 Vereine, also mehr als die Hälfte der Liga, ist noch nicht im Klaren für diese Vereine, wo es hingeht. Nämlich in die Meistergruppe oder in die Qualifikationsgruppe. Die Ligareform macht es möglich, die Spannung ist enorm, die Brisanz ebenfalls. Und über die Brennpunkte wollen wir heute mit unseren Gästen ausführlich sprechen. Ich freue mich über den Besuch eines Herrn, der schon länger nicht in der Öffentlichkeit war, eine Legende der Bundesliga, der ehemalige Admira-Trainer, Ernst Baumeister. Schönen Abend, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Außerdem bei uns der sportliche Berater des LASK, für viele ist aber eigentlich der Architekt des Erfolgslaufs der Linzer im Moment. Schönen Abend, Jürgen Werner.
Hallo.
Und außerdem bei uns der Sportdirektor der Wiener Austria, Ralf Muhr. Hallo.
Danke für die Einladung.
Und für Sie natürlich wie immer die Einladung, falls Sie Fragen haben, über Facebook oder Twitter, einfach her damit. Wir werden versuchen, im Rahmen unserer Sendung bei Talk und Tore die ein oder andere Frage zu stellen und dann gibt es auch gleich live von unseren Gästen die Antwort. Ja, die Bundesliga ist spannend, für den einen oder anderen Trainer vielleicht sogar etwas zu spannend. Denn gestern hat sich ja der SC Rheindorf-Altach von Werner Grabherr getrennt, hat den jungen Trainer freigestellt. Co-Trainer Wolfgang Luisser wird gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Georg Zellhofer vorerst Altach trainieren. Und der 7. Trainerwechsel steht wohl unmittelbar bevor und betrifft den FC Wacker Innsbruck. Nach Sky-Informationen berät sich heute Abend der Vorstand und es sieht alles danach aus, dass Karl Dachsbacher bald nicht mehr Wacker Innsbruck Trainer sein wird. Der Trainer der zweiten Mannschaft von Wacker Innsbruck, aktuell ja die Wacker Amateure in der zweiten österreichischen Liga im Einsatz, Thomas Grumser, soll seine Vorstellungen bereits präzisiert haben und gilt als erster Kandidat für die Nachfolge. Hätte es ja ohnehin im Sommer werden sollen, könnte also schon vorzeitig diese Rolle übernehmen. Ja, ziemlich viel Stress, wenn man so möchte, in der Bundesliga. Einer hat es ja auch schon gespürt, Ernst Baumeister, war auch schon ein Traineropfer. Wie bewerten Sie die Situation, dass da offensichtlich im Moment die Trainer en masse freigestellt werden?
Na, ich glaube, das passiert auch durch das jetzt, durch die neue Reform. Es sind ein paar der Verein ist sehr nervös und gleich unruhig. Und durch das, glaube ich, werden ja so viele jetzt Trainerwechsel finden halt statt. Weil die Vereine jetzt mehr Druck haben. Ich sage jetzt, bevor die Reform war, waren wir eigentlich schon, so wie jetzt da keine Punkteteilung wäre oder Ligateilung, dann wäre die Liga, sage ich jetzt einmal, schon halbwegs nach oben hin gelaufen für die ersten zwei. Nach unten hinter jetzt ist es noch ein bisschen enger, aber so sind alle, jeder will den 6. Platz erreichen. Jeder will halt schauen, dass er noch da und in die obere Liga kommt. Und durch das, glaube ich, sind auch die meisten Vereine ein bisschen unruhig. Und es war schon im ganzen Herbst so. Mhm. Das war schon vor der Saison, das haben wir vor der Saison gemerkt. Für österreichische Verhältnisse war die Transferzeit eigentlich sehr, sehr agil, muss ich sagen.
Ja, viele Vereinsfunktionäre werden nervös. Jürgen Werner, wie sehen Sie die Situation bei den beiden westlichen Bundesliga-Clubs, Altach und Innsbruck?
Mir taugt es nicht so, weil das unsere nächsten zwei Gegner sind. Ja. Und man spricht immer von einem Trainereffekt, aber ich glaube, der Ernst hat es ziemlich am Punkt gebracht, dass die Ligareform dort natürlich einen neuen Impuls reinbracht hat und dass das für die Vereine, vor allem die Vereine, mit die man eben dazugezählt hat, oben dass die gerne über dem Strich sind, ist klar. Und wenn dann das Ziel in die weite Ferne rückt, dann reagiert man oft. Aber es ist halt meistens so, dass das dann schwierig ist, wenn der Trainer die ganze Vorbereitung jetzt im Winter gemacht hat und nach zwei Spielen ersetzt man ihn. Das ist, glaube ich, auch für den neuen Mann nicht so einfach.
Mit Sicherheit nicht so einfach. Wir werden Sie natürlich weiter informieren, wie auch dann die Situation beim FC Wacker weitergeht. Können einen Blick machen auf die 12 Clubs und auf die 12 Trainer, die im letzten Sommer ihre Arbeit in der Bundesliga begonnen haben. Und im Laufe der Zeit sind dem einige abhanden gekommen. Nicht nur der Ernst Baumeister, sondern auch der Goran Djuricin etwa oder auch Gerald Baumgartner oder Heiko Vogel. Didi Kübauer hat dann gewechselt zu Rapid, dadurch musste St. Pölten, und das ist eigentlich die einzige Ausnahme, auch aktiv werden. Und bei Karl Daxbacher, also wie gesagt, dieses Fragezeichen, das wären dann also insgesamt mit Werner Grabherr 7 Trainerwechsel. Und Ralf Muhr, da oben ist noch der Thomas Letsch. Ich sage einmal so, wäre es gestern anders ausgegangen? Wäre da jetzt auch schon etwas blasser, das Gesicht?
Meines auf jeden Fall.
Ja, das
aber Fakt ist, wir haben gewonnen und es hat sich die Frage demnach auch nicht gestellt, aber wie die beiden Herren schon gesagt haben, einerseits sicher mit der Ligareform was zu tun, die vielen wechseln, andererseits ist jeder Trainerwechsel hat auch seine Gründe. Also es muss jetzt nicht unbedingt nur mit dem Erreichen der Top 6 was zu tun haben, sondern es wird überall bei diesen Vereinen eine gewisse Unzufriedenheit mit der Arbeit des Trainers auch da gewesen sein.
Aber befürworten Sie dann eigentlich?
Leichte Grätsche von
mir. Ja, aber man kennt sich, ja. Also, Ernst Baumeister ist schon in der Lage zu reagieren und zu kontern, glaube ich. Aber befürworten Sie dann eigentlich die Ligareform, wenn der viel Druck plötzlich von Runde 1 an auf alle Vereine kommt, nämlich nicht nur auf die, die eine hohe Erwartungshaltung haben, also die Top-Clubs, die sogenannten, sondern eben auch die sogenannten kleineren, weil es eben um den Klassenerhalt geht, um die Existenz möglicherweise, weil es dann auch noch eine Punkteteilung gibt. Ja.
Also grundsätzlich befürworte ich die Ligareform, weil sie auch einen Grund gehabt hat, wieso es dazu gekommen ist. Das ist jetzt nicht nur, um die Spannung zu erhöhen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen hat man sich dazu entschieden, die Liga quasi zu reformieren, auch den Unterbau zu reformieren. Einerseits ist es jetzt sicher gelungen, die Spannung zu heben. Also das merkt man ja alle Fans, alle ja, Spieler, Funktionäre sind da wirklich unter Strom jetzt schon Anfang März, wo es eigentlich noch ein bisschen ruhiger wäre in der Saison. Andererseits natürlich muss man es auch kritisch bewerten, auch vielleicht was den Einsatz von jüngeren Spielern betrifft, wo ich schon ein Problem orte, dass wenn jetzt schon so eine Drucksituation auf die Vereine, auch auf die Trainer ist, dass vielleicht in der ein oder anderen Situation einem routinierteren Spielern eventuell auch der Vorzug gegeben wird gegenüber einem Jüngeren. Also das hat schon dann auch wieder eine Kehrseite der Medaille. Aber grundsätzlich denke ich, so wie jeder Umbruch oder jede Reform, sollte man dem Ganzen eine Chance geben. Aktuell ist es spannend. Wir sind alle mittendrin statt nur dabei und sollten es dann nach der Saison auch bewerten.
Mit Sicherheit spannend. Trainerfriedhof ist das eine, was man angesprochen hat, Ernst Baumeister. Das andere ist natürlich die Entwicklung. Ist das tatsächlich dann schwierig?
Sicher, bei den einen oder anderen Vereine, die was eigentlich sehr viel auf Junge bauen, überlegen sie es halt zweimal, bevor sie das dann machen. Für die Jungen ist vielleicht ein Nachteil. Auf der anderen Seite sage ich, ein guter Junge setzt sich auch in der Phase durch. Nur, ob er die Möglichkeit auch kriegt, die Chancen kriegt, wie es vorher war. Weil so wie es vorher war, waren halt vielleicht 3-4 Vereine meistens dann schon irgendwo in Niemandsland. Und da kann ich leicht riskieren oder sagen, jetzt gebe ich denen eine Chance, die Chance, dass er Erfahrung sammelt. Und jetzt, wie die Liga jetzt darstellt, so wie es der Jürgen schon ein bisschen angeschnitten hat, im Vorfeld hat man halt geglaubt, ja, Red Bull, LASK, Austria, Rapid, Sturm, die sind gesichert. Und der Sechste ergibt sie. Jetzt hat sie die im Herbst ist ganz anders angespielt. Austria, Rapid und Sturm kämpfen ums obere Playoff. Aber wenn wir St. Pölten fahren, WRC, Hartberg, hat jeder vor der Saison gesagt, und in St. Gammel, das sind Fixabsteiger, sind vorne dabei. Und durch das ist die Liga noch nervöser geworden, unrunder geworden, weil nicht die programmierten Vereine vorn sind. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich verstehe dann oft nicht Vereine, so wie jetzt vielleicht in Innsbruck jetzt den Wechsel macht, die sind Aufsteiger. Ich meine, was haben sie erwartet, dass vorne mitspielen? Der Taxi hat eine super Arbeit gemacht, ist mit einer aufgestiegen und jetzt da werden sie auch schon unruhig und nervös. Und das verstehe ich bei solchen Vereinen nicht, weil die Erwartungen, ich weiß nicht, mit was für Erwartungen die in die Liga gegangen sind.
Ja, Erwartungshaltungen werden prinzipiell hochgehalten, ich glaube, das können wir festhalten. Machen wir uns vielleicht noch einmal den Überblick, wenn wir die Tabelle sehen, also nach 20 20 Spieltagen in der Tipico-Bundesliga. Eben nochmal Salzburg, LASK sind durch, sind in der Meistergruppe. Und wenn man es von unten dann sieht, mit Altach, aktuell ja neuer Tabellenletzter, Admira und Innsbruck, gibt es drei Teams, die jetzt schon wissen, zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs, dass man in der sogenannten Qualifikationsgruppe im Einsatz ist. Und der Rest eben, das sind dann demnach sieben Teams, kämpfen. Oder kämpft noch um den Einzug in die Meistergruppe, Jürgen Werner. Wer wird es schaffen?
Ja, ich glaube, das Momentum liegt jetzt bei Rapid. Und das wird natürlich heißen, dass einer von denen, die davor liegen, ins Gras beißen muss. Ich glaube fast, dass das im Spiel Sturm Graz gegen Austria Wien in 14 Tagen entschieden wird. Ich denke, dass Rapid die letzten zwei Spiele auch gewinnt. Die haben jetzt durch den Sieg gegen Salzburg, das ich für eine Vorentscheidung dort gehalten habe, so ein Oberwasser kriegt, dass die das machen werden. Wenn Austria das Heimspiel gewinnt, gegen Altach, glaube ich, sind sie auch durch. Mhm. Ja. Aber wie wir wissen, die Spiele, die man gewinnen muss, das ist nicht so einfach. Und da sind wir Gott sei Dank in der wunderbaren Lage, dass wir da nicht mehr mitfighten müssen und können dort ohne Nervenbelastung antreten. Ich hätte gerne noch was dazu gesagt. Ja. Also ich glaube,
zur Entwicklung, oder was?
Ja, zur Entwicklung, weil wir ihm gesagt haben, es kommen noch nicht so viele Junge dann, das mag vielleicht stimmen, aber ich muss sagen, eben durch die Erfolge von Red Bull Salzburg und teilweise auch von Austria und Rapid, die uns da im Europacup vertreten haben, sind wir mittlerweile die Nummer 11 in Europa. Und ich finde das einen fantastischen Wert. Also wenn ich unsere Nachbarländer alle rundherum anschaue, also wir machen uns da oft viel kleiner, wie wir sind. Also ich finde das wirklich fantastisch. Aber mit dem her ist so, dass natürlich unsere halbe Liga jetzt in Europa spielt. Und wir werden dort nicht nur mit Jungen spielen können. Und daher habe ich auch gesagt, der Österreicher Topf und die Entwicklung der Jungen, das war ein Sinn der Reform, dass man das ein bisschen auch auf die zweite Liga schiebt. Und ich glaube, da müssen wir schon ein Augenmerk legen, dass wir dann in Europa mithalten können, weil das ist natürlich toll, wenn wir einen Fixstarter in der Champions League haben und der zweite vielleicht Champions League Qualifikation spielen kann.
Ja, also jeder, der sich mit der Liga beschäftigt, auch wir von Sky, wissen auch, dass das Niveau wesentlich höher ist, als oft allgemein behauptet wird. Das sagen ja auch alle, die dann als Legionäre in einem anderen Land spielen. Aber kann Österreich dann trotzdem diesen Weg als Ausbildungsliga aufhalten oder aufrechterhalten, wenn, wie wir gehört haben, auch von Ralf Muhr, es schwieriger wird, möglicherweise junge Spieler auch auszubilden in der Ernstsituation?
Nein, das glaube ich gar nicht. Der Ernst hat es ganz richtig gesagt, die das Talent, den Willen, die Disziplin und den Einsatz haben, die werden es auch da schaffen. Und das zeigt sich immer wieder. Nehmen wir ihn Wöber als Beispiel. Also man kann von uns weiterhin ins Ausland kommen, nur wir müssen erreichen, dass wie in der Schweiz oder in Holland ist, dass wir auch ordentliche Preise für diese Leute erzielen.
Salzburg schafft
es schon. Salzburg schafft es schon. Ich sage, der Wöber war auch ein guter Deal. Und also wir handeln uns schon langsam dorthin. Und dort bin ich einfach der Meinung, dass das auf jeden Fall möglich ist.
Ja. Aber dafür ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man im Europacup spielt, so wie es jetzt bei unseren Vereinen ist, dass man auch solche Transfererlöse erzielen kann. Und grundsätzlich ist es natürlich ganz klar so, dass wir in unserer Liga eine sehr gute Qualität haben. Wir haben extrem gute Mannschaften da und an diesen Mannschaften wachsen auch unsere eigenen Spieler natürlich. Das kann man schon festhalten.
Nur für die Trainer ist es halt ein bisschen schwieriger, oder?
Das ist der Trainerjob, das ist einmal so. Mit dem muss man leben oder weiß man, wenn man ein Trainer ist, dass man nicht für die Ewigkeit wo ist. Das waren vielleicht zwei Ausnahmen. Das war der Ferens und der Wenger, sonst es ist auf der ganzen Welt nicht anders. Und wenn man keinen Erfolg hat, wird man ausgewechselt, das ist einmal so. Ja. Wenn ich den Job für mich entscheide, für den Job, dann muss ich mit denen rechnen. Das ist einmal so.
Ja, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, die es machen. Noch ein Gedanke vielleicht von Jürgen Werner zum Thema, weil wir jetzt das auch angesprochen haben, die Liga-Reform. Also angesprochen wurde es ja von unseren Gästen, Ralf Muhr und Ernst Baumeister, dass es mit ein Grund ist, warum es die Trainer besonders schwer im Moment haben. Sie waren immer einer Vordenker. Ich kann mich erinnern, vor über 20 Jahren waren Sie ja damals das Konzept Bundesliga 2000, hat es, glaube ich, geheißen.
Genau, ja.
Geht das, was jetzt passiert, in die Richtung, so wie es damals angedacht war, von Ihnen und dieser Gruppe, die damals eigentlich so eine Liga wollte, die ein bisschen in sich geschlossener ist?
Ja, ich sage, es geht in die Richtung. Ich habe mein letztes Jahr meiner Karriere in Los Angeles gespielt Und wir waren Hallenfußballclub, der halt die Pausentrotteln für die NBA und NHL gegeben hat. Na, das war wirklich so. Aber der Club hat den Los Angeles Lakers gehört und ich habe dort das große Glück gehabt, dass ich dort ins Marketing und in die Vermarktung dort mit reinschauen habe können. Jeden Vormittag bin ich mal dorthin gegangen und ich bin dann zurückgekommen aus Amerika und bin Manager in Linz geworden und bin voll aufgestellt gewesen mit den Ideen von dort. Und für mich war dort das System einer geschlossenen Liga das Nonplusultra, weil ich einfach gesagt habe, wir richten jetzt alle Stadien her, wir versuchen das Produkt miteinander zu vermarkten und dann hat eh jeder seinen eigenen Markt, aber wir kennen ein bisschen Nachhaltigkeit, wir können denen sagen, du in Klagenfurt, das Stadion wird gebaut und kostet, aber vielleicht in 2 Jahren sind die in der Regionalliga und das bringt gar nichts mehr. Und ich bin einfach überzeugt, wir sind damals gerade, dass wir nicht mit Steinen beworfen worden sind, ja. Weil sie gesagt haben, der Auf- und Abstieg ist das Salz in der Suppe. Und das sehe ich heute noch nicht so. Im Basketball, im Eishockey, überall funktioniert es. Ja, natürlich haben wir jetzt in Österreich keinen so riesigen Markt, dass wir glauben, wir können 25 Profivereine halten. Ich glaube, dass wir die Mittel nicht haben und auch die Spieler nicht für das haben. Und darum war ich für eine Konzentration der Kräfte und das neue Modell geht ein bisschen in die Richtung.
Es kann sich ja noch entwickeln, ja, 14 allem, Vereine zum Beispiel.
Genau, und vor allem, ja, das war eigentlich das Thema, dass man gesagt, wir beschränken es auf eine Zahl. Aber natürlich, sage ich, ist das in der heutigen Zeit, müsste das, und da sind wir eh am richtigen Weg, vor allem von den wirtschaftlichen und vor allem auch von den infrastrukturellen Möglichkeiten abhängen.
Da reden wir dann noch, weil da muss beim LASK noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, das können wir so festhalten. Abschließend vielleicht noch, Ralf Muhr, weil wir über die Trainer gesprochen haben. Also Grabherr seit gestern nicht mehr Alltagstrainer, Karl Dagsbacher möglicherweise schon morgen nicht mehr Innsbruck-Trainer. Heute am Abend ist dann noch reingekommen Thorsten Fink, nicht mehr Grasshoppers Zürich-Trainer.
Mhm. Und er zählt nicht zur österreichischen Liga.
Nein, aber Sie haben mit Thorsten Fink immer wieder zu tun gehabt, glaube ich, einmal bis vor einem Jahr. Ne?
Absolut. Ja, schade natürlich, aber die Nicht-Erfolge in Zürich haben heute halt das jetzt bedingt, dass er leider jetzt eigentlich in kürzester Zeit zweimal einen Verein wechseln muss.
Ja, innerhalb. Und dann gab es noch eine Information seit heute. Franz Wolfert wird neuer Sportdirektor in Oberwart. Okay. Ja, also heute passiert viel.
Ja. Oberwart ist ja der Marcel Koller damals präsentiert worden.
Kann ja, aber das ist eine Burgenlandliga, vierte Leistungsstufe. Ja. Gut, also die Austria sorgt für Schlagzeilen oder zumindest ehemalige Mitarbeiter der Wiener Austria. Gut, wollen wir das noch festhalten? Ernst Baumeister schmunzelt. Apropos, wie geht's dem Ernst Baumeister?
Mir geht's gut eigentlich, ja.
Ja, auf Urlaub, ne? Bezahlt Urlaub, darf man das so sagen?
Ja, ich bin freigestellt bis Juni.
Ja.
Also ich kann mich dabei nicht beklagen, dass man schlecht gehen sollte.
Ja, das so warum so. Auch? Warum auch? Und juckt es ein bisschen? Also fehlt etwas, anders gefragt?
Jetzt schon langsam fängt es wieder an. Zeiler war sogar gut. Das Problem ist immer, wenn man mittendrin ist, merkt man gar nicht, was man für einen Stress hat und wie man doch einen Druck hat, auch wenn ich trotzdem ein lockerer, sage ich jetzt einmal, Typ bin, nicht so wie so Einsteiger, wie sie halt andere Trainer machen, aber trotzdem, man merkt es dann, wenn man ein paar Wochen zu Hause ist, dass man das eigentlich braucht hat.
Ein bisschen Pause.
Eine Pause braucht hat, dass man wieder runterkommt, dass man wieder ein bisschen sich sammelt. Aber jetzt fängt schon wieder schon langsam an. Weil mir geht das an mit den jungen Leuten, jeden Tag zusammen sein. Das ist halt selber jung, ich bin schon ein bisschen älteres Semester. Und ich merke das, wenn ich mit den Jungen zusammen bin, dann bleibt man jung.
Ja.
Und das freut mir am meisten.
Darf man ja noch gratulieren, oder? Erst vor einem guten Monat 62 geworden.
Ja. Bitte. Danke, noch einen.
Ja, gerne.
Gerade aber eh noch kannst gegessen.
Gibt es schon eine Frage, habe ich gehört, von einem unserer Zuseher, an den Ernst Baumeister.
An mich?
Ja, via Instagram, was wir alles haben. Wann wird es wieder Zeit für einen Trainerjob, beziehungsweise gibt es Angebote? Also die erste Frage ist ja schon quasi beantwortet, es juckt wieder. Gibt es Angebote? Und gleich konkret noch, wäre der Job in Alltag etwas für Sie?
Angebote gibt es keine, noch nicht. Und ich glaube, dass wir nicht so viele Vereine haben, dass man sagen kann, ich kann mir es aussuchen.
Mhm.
Wenn ein gutes Angebot kommt, was das ganze Paket passt, bin ich gegen nichts abgeneigt.
Ja, aber noch gibt es ja die Beziehung zu Admira, sieht man am Sponsor. Sehr vorbildlich heute.
Ja, ich bin noch angestellt bis Juni, habe ich schon zuerst gesagt, bei Admira. Aber schau mal, ich bin nach allen Richtungen offen.
Ja, also kein Groll?
Nein, überhaupt nicht. Warum auch? Ich bin in Guten gegangen. Der Verein hat die Lösung getroffen, die Entscheidung getroffen.
Wir waren damals. Aber Sie haben gesagt, der Zeitpunkt hat Sie überrascht.
Jein.
Ja. Ja. Naja, in einem Interview unmittelbar danach.
Ja, wenn man auswärts gegen Rapid ist, Entscheidungsmatch, das ist ein bisschen überraschend. Dass irgendwann kommen war, habe ich schon vorausgeahnt, für das bin ich schon zu lange im Job, dass man das nicht spielt. Aber der Verein hat vielleicht müssen reagieren, wir waren der Tabellenletzter. Aber wenn wir vor der Saison gewusst haben, dass er eine schwere Saison war, ich war im Sommer gesagt, dass er mir schaffen wird. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass er schaffen wird. Aber ich bin nicht in Groll gegangen. Das ist so, der Verein glaubt oder hat gehandelt in guten Interessen. Und wenn sie nicht ausschlagen, haben sie richtig gehandelt. Also warum soll man böse sein? Auf was hinauf? Man muss ja nicht immer im Bösen trennen.
Ja, und Sie haben damals schon gesagt, in einem Interview, unmittelbar nachdem Sie also freigestellt worden sind, die Admira wird nicht absteigen. Bleiben Sie dabei?
Ja, ich bleibe dabei, weil ich glaube, dass sie genug Qualität haben, dass da rauskommen, weil man darf nicht vergessen, im Herbst waren sehr viele Verletzte, dann sind erst 3-4 Spieler gekommen, wo die Meisterschaft schon begonnen hat. Jetzt haben sie wieder 2 Verstärkungen gekriegt, durch das glaube ich auch nach wie vor, dass sie werden zwar wieder ein harter Kampf werden, aber ich bin davon überzeugt, dass sie es schaffen werden.
Ja, 2 Siege in Folge zum Auftakt im Jahr 2019 für die Admira. Erstmals seit September, seit Runde 9, nicht mehr Tabellenletzter. Christoph Jochum und die Erleichterung bei den Südstädtern.
Es ist kaum zu fassen. Die Admira steht nicht mehr auf Platz 12, die rote Laterne wandert nach Altach. Da vergeht den Vorarlberger. Der Spaß.
Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal 2 Siege in Serie gehabt haben. Von dem her ist es natürlich wichtig für die Köpfe jedes Einzelnen und das Selbstvertrauen steigt.
Wir sind im Winter als Mannschaft nochmal näher zusammengerückt, reißen uns jede Woche jetzt in den Arsch auf. Wir haben es einfach kapiert, was notwendig ist.
Sieg gegen Altach, Sieg gegen Wacker Innsbruck. Aus den 6-Punkte-Spielen holt die Admira 6 Punkte.
2 Siege am Stück, was macht das speziell auch psychologisch, mental, stimmungsmäßig mit Ihnen, mit der Mannschaft, mit allen im Verein?
Ja, Herbst ist Schnee von gestern, aber ja, klar, wenn man natürlich hierher fährt und gewinnt hier 1-0, dann sitzt man natürlich anders in der Kabine. Dann klatscht man sich mit einem Lächeln und mit einem strahlenden Augen, klatscht man sich ab und begegnet sich ganz anders. Und die Jungs haben dafür gearbeitet und haben es auch verdient.
Im Herbst herrscht in Maria Enzersdorf noch absolute Tristesse. Niederlagenfrust, der Trainerwechsel, der anfangs noch absolut keinen Trainereffekt mit sich bringt. Hans Baumeister wird hier immer noch wertgeschätzt, hat Spuren hinterlassen.
Hans Baumeister, sympathisches Urgestein des österreichischen Fußballs.
Das Trainergeschäft ist leider extrem bitter und hat sich in Ernstl treffen müssen. Aber im Grunde geht es um die Admira und jetzt bin ich einfach nur glücklich, dass wir jetzt wieder in die Erfolgsspur gefunden haben.
Jeder Trainer hat seine eigenen Wege, wie er die Mannschaft führt. Und mit Ernst waren wir genauso erfolgreich. Wir haben schöne Jahre mit ihm gehabt, wir haben mit ihm die Europa League Quali geschafft. Und er ist auf jeden Fall trotzdem ein guter Trainer.
Baumeister in den vergangenen Jahren bei der Admira mit unterschiedlichsten Aufgaben. Co-Trainer, Trainer, sportlicher Leiter, da war alles dabei.
Es ist jetzt, glaube ich, vorbei und ich glaube aber trotzdem, dass er sehr glücklich ist, so wie es jetzt ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er daheim sitzt und trotzdem einen Spaß hat. Glauben Sie, dass er richtig glücklich ist momentan? Ich glaube eben, er ist immer glücklich. Also so hat er auf jeden Fall gewirkt, auch wenn er jetzt sitzt halt daheim und hat Zeit. Ja. Also er sieht es sicher nicht negativ.
Freude kann viele Gesichter haben. Während Andreas Leitner von lauter Jubel den Rasen im Schnabelholz zerstört, hat Ernst Baumeister ganz bestimmt zu Hause auf der Couch in sich hineingelächelt.
Ja, ist es so?
Ja.
Auf der Couch?
Ja. Bei dem ich war auf der Couch, ja. Haben wir es angeschaut, ja.
Also freuen Sie sich noch so richtig mit der Mannschaft?
Ja, freilich, weil die Buben kenne ich alle. Die habe ich lange nur gehabt und das wünsche ich einer, sie verbunden. Also für das habe ich zu viel noch mit einer guten Kontakt oder ich wünsche einer das ganz einfach, weil super Burschen sind, dass sie eine gute Mannschaft sind, eine gute Kameradschaft und durch das bin ich auch überzeugt, dass das nach wie vor, ich kann mich nur wiederholen, dass es schaffen wird.
Ja, gibt's auch eine Prämie für den Klassenerhalt?
Weiß ich nicht, muss man ja reden vielleicht.
Ja, wir können einen Vergleich machen. Die Situation, die es in dieser Saison gegeben hat, in den 20 Runden bei der Admira. Ernst Baumeister, 12 Spiele. Und wir sehen 9 Punkte. Rainer Geier hat jetzt durch die zwei Siege, zumindest was die Siege betrifft, gleichgestellt, hat also im Moment 8 Punkte gehabt aus 8 Spielen. Also der Punkteschnitt spricht noch im Moment für den Nachfolger, hat sich aber natürlich einiges geändert. Das haben Sie ja schon vorhin ein wenig angedeutet. Es hat neue Spieler gegeben, es sind vor allem verletzte Spieler zurückgekommen. Deswegen auch meine Frage, hätte aus Ihrer Sicht vielleicht die Vereinsführung einfach auch mehr Geduld mit Ihnen haben sollen? Hätten Sie es auch geschafft, diesen Turnaround, über den man immer gesprochen hat?
Die Entscheidung ist von einer so gefallen und das muss man akzeptieren. Und wenn und aber, das im Nachhinein über das Trübsalblasen oder sagen, das ist eine falsche Entscheidung. Wie gesagt, wenn sie in den Abstieg nicht absteigen, dann haben sie alles richtig gemacht.
Ja, ich will ja nicht zu viel in diese...
Nein, ist kein Problem.
Aber nicht, dass sie aufstehen und nach Hause gehen.
Nein, aber ist einmal so. Ich war der Bönletzter, habe den nötigen Erfolg nicht gehabt. Das haben wir jetzt erst schon angesprochen. Oder nicht nur mitgetroffen, es waren ja einige Vereine nervös. Ist halt einmal so ein Fußball. Das, mit dem muss man erst als Trainer leben und muss man akzeptieren.
Ich frage auch deshalb, Jürgen Werner, wie weit oder wie wichtig ist Geduld? Denn um es gleich zu konkretisieren, Sie haben es ja gehabt, letztlich mit dem LASK und Oliver Glasner, in der Saison, wo man nicht aufgestiegen ist, 2016. Glasner durfte bleiben und im Jahr drauf ist er aufgestiegen und was jetzt passiert ist, sieht man ja ohnehin.
Ja, ich glaube, das ist genau das, was der Ralf vorher gesagt hat. Wenn man überzeugt ist, dass die Arbeit in Ordnung ist und dass man sieht, dass das in Zukunft Früchte tragen wird, dann glaube ich, ist Kontinuität das beste Mittel und an das haben wir einfach geglaubt. Also wir sind dann im Frühjahr an einer St. Pöltener Mannschaft gescheitert, die einen Punkterekord gemacht haben. Wir haben 8 Spiele hintereinander gewonnen und haben über 70 Punkte gemacht und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Also
Eine teure Saison.
Ja, wir haben Gott sei Dank einen Cut drinnen gehabt und sind dann die nächste Saison aufgestiegen. Ich sage jetzt, im Nachhinein gesehen, war das gut für alle Beteiligten. Mhm. Wir waren sehr, sehr ungeduldig. Wir sind aus der Regionalliga aufgestiegen im ersten Jahr, sind dann Dritter geworden, sind dann Zweiter geworden und sind im dritten Jahr als Erster aufgestiegen, sind dann gleich Vierter in der Bundesliga geworden und stehen mittlerweile am zweiten Platz. Also das kann man sich nicht anders malen. Und trotzdem ist dort ein bisschen Unzufriedenheit dann eingetroffen. Ich sage, momentan hat sich natürlich jeder geärgert nach der Partie in St. Pölten. Aber wir haben gewusst, wir sind am richtigen Weg. Und ich sage so wie wieder, Chelsea ist das letzte Mal Meister geworden, da haben sie auch eine Transfersperre gehabt. Also es ist nicht immer gut, wenn man alles austauscht. Und vor allem auch beim Trainer, wenn man einfach von der Arbeit überzeugt ist, glaube ich, ist Kontinuität ein richtig gutes Mittel.
Ja. Das sagen auch viele, aber nur viele halten sich halt dann nicht dran. Ne?
Also wie der Jürgen sagt, also finde auch Geduld ist dann ein guter Ratgeber sozusagen, wenn man überzeugt ist von dem Weg, den man geht. Aber natürlich muss man sich die Entwicklung dazu auch immer anschauen. Man muss aber auch wissen, dass wenn man was Neues eingeht oder wenn man auch einen Umbruch einleitet, dass man immer wieder mit Rückschlägen dann auch zu rechnen hat. Und dann darf man nicht aus der Emotionalität heraus handeln. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sondern man muss sich wirklich immer inhaltlich anschauen, okay, was haben wir vor? Wie schauen die kleinen Schritte zum Richtung Erfolg dann auch aus? Und das muss man richtig bewerten. Bei aller Emotion, die der Fußball mitbringt und bei aller auch Verrücktheit, die dann vielleicht ein größerer Club oder ein traditionellerer Club dann mitbringt.
Aber oft greifen ja dann Mechanismen in einem Club, wo es dann einfach auch, ganz einfach auch den Druck gibt, etwas zu verändern oder verändern zu müssen.
Ja, aber auch diesen Mechanismen müssen sich dann die Verantwortlichen stellen. Und ich sage nur mal, wenn man dann die Überzeugung hat, dass man am richtigen Weg ist, dann sollte man festhalten. Und es sitzt ja wirklich der Jürgen mit seiner Herangehensweise als bestes Beispiel hier mit dem LASK.
Ja, das sind dann eben die Beispiele, die ihm zeigen, dass es so ist. Ganz ehrlich, Jürgen Werner, hat Sie diese Entwicklung jetzt auch überrascht, die sich da in den letzten Monaten oder insgesamt in den letzten 2-3 Jahren da ereignet hat?
Nein, überrascht hat es mich nicht, weil ich sehr, sehr oft beim Training bin und man das anschaut und ich muss sagen, wir haben eine Intensität, einen Fleiß, eine Disziplin da reinkriegt in die Truppe, das phänomenal ist. Überrascht hat es mich, wie schnell dass es gegangen ist, dass wir so weit nach vorne kommen haben können und das legt uns auch die Latte ziemlich hoch. Jetzt lobt uns jeder und jeder sagt, auch bei den Transfers waren es gescheit und einen gescheiten Trainer haben sie. Aber ich weiß, wie schnell das wieder geht. Gerade jetzt mit der Playoff-Geschichte, man kann ganz schnell wieder eine Etage weiter unten sein. Und wir müssen halt jetzt schon vorausschauend arbeiten, dass wir halt dort immer am Leading Edge mit dabei sind, dass wir da wiederfindig sind und Spieler finden, die zu uns passen, die wir sich auch leisten können und halt möglichst lange unser Trainerteam und den Flow erhalten können, dann ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt.
Ja, Sie sind ja nicht unwesentlich beteiligt, Mastermind, Architekt, wie man immer das bezeichnen will, offiziell sportlicher Berater, auch deshalb, weil Sie ja auch als Spielervermittler mittlerweile seit Jahrzehnten tätig sind in Ihrer Agentur Stars and Friends und jetzt haben Sie allerdings, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ja darauf verzichtet oder beziehungsweise verkauft Ihre Anteile. Was ist der Hintergedanke?
Ja, der Hintergedanke ist eigentlich ganz banal. Ich habe das jetzt über 20 Jahre gemacht und ein Mitaktionär von mir, der zweitgrößte Aktionär von Stars and Friends, wollte weiter expandieren und wollte mir die Anteile mit abkaufen und ich mir denke, ich bin eh schon in ein Alter gekommen, wo das Zeit ist.
57.
Ich bin auch jetzt schon die letzten Jahre, der Ralf kann das bestätigen, ich habe in Österreich keine Spieler mehr betreut, ich bin auch zu den Vereinen immer gegangen, aber ich habe natürlich immer mit dem leben müssen, dass die anderen mit dem Finger auf uns gezeigt haben und uns gesagt, ey klar, das ist ja ein Agenturverein und der tut es von der einen Tasche in die andere.
Ja, vor allem wissen Sie die alle Vertragslaufzeiten, das ist natürlich auch kein Nachteil. Ne?
Ja, aber mittlerweile ist das so transparent im Internet. Also ich glaube, das ist der geringste Vorteil. Aber noch nahe haben wir von unserem Netzwerk dort profitiert und noch nahe habe ich viele Kontakte ins Ausland. Aber du musst die Spieler dann immer überzeugen. Also das ist eine mehr, wir haben im Ernst die Diskussion beim Ostri gehabt, es ist eine mehr, dass der Jürgen Werner einen Spieler irgendwo hinzwingen hat können. Wenn der woanders um 3.000 Euro mehr gekriegt hat, ist der woanders hingegangen. Aber wir haben natürlich versucht, denen das schmackhaft zu machen und haben natürlich versucht, eine Truppe zusammenzustellen, die zusammenpasst, unabhängig davon, ob die Spieler jetzt was mit Stars and Friends zu tun gehabt haben oder nicht. Aber um auf das zurückzukommen, das war natürlich mit ein Grund, dass ich gesagt habe, dann bitte ich keine Angriffsfläche mehr und werde mich voll auf die Aufgabe beim LASK konzentrieren.
Ja, bevor wir darüber weiterhin, haben wir jetzt einmal gestern versucht zu erinnern, ob die Spieler beim LASK oder zumindest ein, zwei Spieler wissen, welche Funktion hat eigentlich im Moment Jürgen Werner?
Welche Funktion hat denn Jürgen Werner am Sommer beim LASK?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, was der Jürgen Werner nächste Saison für eine Funktion beim LASK hat. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gerade selber nicht, was er für eine Funktion jetzt hat. Aber ja, der Jürgen ist oft beim Training bei uns ein guter Typ, bringt immer Spaß mit ins Spiel und ja, ein richtig lässiger Typ einfach.
Er ist sportlicher Berater, wieso wissen Sie das nicht? Sagen Sie einfach nur Chef zu ihm?
Na, Chef sage ich nicht, aber ja, ich habe wirklich nicht gewusst, was er jetzt ist, aber er ist auf jeden Fall oft bei uns, er gibt uns immer ein gutes Gefühl mit, ja, er pusht uns auch immer vor dem Spiel, er ist bei jedem Spiel dabei, ein typischer Freund des LASK, immer positiv, immer freundlich, immer ein gutes Ohr für uns und ja, das zeichnet im Moment den LASK aus.
Welche Funktion beim LASK hat er? Ich frage Sie das, weil es Michael nicht gewusst hat.
Müsste dir liegen, aber ich glaube, er ist sportlicher Berater des LASK.
Das ist richtig, aber was ist er für ein Kicker? Der Boss?
Ja, er wird mit Gruber, Sigmund wird er zusammen, glaube ich, der Chef sein.
Und der Wichtigste eigentlich?
Und der Wichtigste, sagen wir.
Und ab Sommer, welche Funktion wird er da haben?
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja. Also, kennen tun sie alle, das ist einmal ein Vorteil, oder?
Einer ist weg.
Ja, der Michael muss noch ein bisschen üben. aber gibt es dann eine Funktionsbezeichnung oder weiß er ohnehin jeder? Ohne Jürgen Werner geht es eh nicht.
Nein, ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, der wichtigste Mann bei uns ist der Dr. Gruber, der das Ganze zusammengehalten hat. Es ist auch so, dass ich dort keine Entscheidungen getroffen hat, die hat letztendlich das Präsidium getroffen und ich bin dort wirklich von der sportlichen Seite als Berater engagiert und habe das mit vollem Einsatz, mit vollem Herzen gemacht und das wird auch weiterhin so sein. Also Der Firmenverkauf hat jetzt in erster Linie nichts damit zu tun, dass ich beim LASK eine andere Position einnehmen kann oder werde, sondern das werden wir uns in Ruhe überlegen. Aber bis jetzt war es so, dass ich den LASK wirklich dort beraten habe. Und wie gesagt, schon in den letzten Monaten und Jahren war das mein Hauptjob.
Also man kann zusammenfassen, ein Pensionist mit viel Freizeit und deshalb gibt es den LASK. Ne?
Genau so.
Ja, schöne Aufgabe.
In der Pension.
Wird dann die Konkurrenz noch unangenehmer, oder? Wenn er noch mehr Zeit für den LASK hat.
Beneidenswert, ja. Ja. Beneidenswert und beängstigend.
Ja. Beängstigend ist die Klage. Apropos, ja, also momentan läuft es ja ganz gut. Viele sagen, es ist der einzige Konkurrent von Salzburg. Gibt es ein Saisonziel? Außer Europacup? Noch mehr?
Champions League Quali? Also, was ich zuerst über die Reform gesagt habe, ist natürlich, das, was ich mir heuer nicht gewünscht hätte, war die Punkteteilung, weil wir jetzt natürlich auf die Konkurrenz 10 Punkte Vorsprung haben. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, die ersten 6, und sind jetzt nach der Herbstsaison am 2. Platz gelandet. Und rechnerisch haben wir das jetzt da bis zur Playoffs sozusagen gesichert. Und jetzt kann man natürlich nicht sagen, wir wollen Sechster werden. Also Europacup ist auf jeden Fall ein Ziel. Und ich habe gesagt, es wird noch immer mancherorts so dargestellt, dass das ein Betriebsunfall ist, dass der LASK der Zweite ist. Eigentlich gibt es Vereine mit viel mehr Potenzial, aber wir waren letzten Frühjahr Zweiter, wir waren letzten Herbst Zweiter. Ich glaube, dass kein Zufall mehr ist. Also die Mannschaft ist gewachsen und hat einfach die Qualität. Und ich glaube, nur mal, die werden nicht größenwahnsinnig. Wir denken nicht nach, dass wir Salzburg-Jäger sind, weil dann die Punkte geteilt werden, sondern wir schauen auf uns und hoffen, und Trainer Glasner arbeitet einfach an dem, dass wir uns jede Woche weiterentwickeln, weil natürlich auch die Vereine jetzt sehen, was macht der LASK und wie können wir denn gegen die antreten, und lassen wir uns was einfallen. Also müssen sie unsere Jungs auch immer wieder was einfallen lassen, dass wir dort das beweisen können.
Ja. Ja, wir können auch einen Blick machen auf die Tore gestern, nämlich gegen Sturm, das 3:0 in Graz. Ernst Baumeister, was imponiert Sie am LASK aktuell am meisten?
Am meisten, ich meine, sie spielen gut nach Fähre. Sie spielen mit einem großen Tempo nach vor. Wenn der Gegner im Ballbesitz sind, machen sie ein sehr gutes Pressing, lassen den Gegner kein Spiel aufbauen, setzen den Gegner immer unter Druck, und das zeichnet es aus. Aber man könnte das eigentlich länger auswählen. Ich meine, der Jürgen hat es eh schon angeschnitten. Ich meine, der LASK ist nicht überraschend Zweiter oder so überlegen Zweiter. Das hat sich schon die letzten Jahre abgezeichnet, aber der Grundstock liegt schon viel früher. Sie haben in der zweiten Liga eine Mannschaft gehabt, wo es eine Bundesliga-Mannschaft war. Jeder hat gesagt, die steigen fix auf und sind nicht aufgestiegen. Und das Wichtige war, dass sie in dieser Phase ruhig waren und an einen Trainer festgehalten haben. Man merkt, wieder ein länger Trainer, und man merkt auch in der Mannschaft, das ist eine Top-Mannschaft für österreichische Verhältnisse, weil sie sich immer nur sukzessive auf einzelne Positionen verstärken, dort, wo Verstärkungen brauchen. Der Stamm spielt schon 3-4 Jahre zusammen. Und das macht es sehr stark.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber es ist interessant, es sind einige Spieler dabei, die es vielleicht woanders nicht geschafft haben.
Ja, die Mischung passt. Die haben die gute Mischung. Sie setzen das gut um, was der Trainer von ihnen will. Und er hat die Richtung, und man kann ja schauen, in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Saisonen jetzt da, wie viel Wechsel in der Mannschaft waren.
Ja, praktisch keine.
Na eben, und das macht es auch stark aus. Da weiß schon einer von anderen, was er zum Tun hat, was die Laufwege, alles. Also das sind schon mit den anderen Vereinen voraus.
Und nur 20 Spieler eingesetzt in dieser Saison, mit Abstand die wenigsten.
Wenn keiner verletzt ist oder gesperrt ist oder vielleicht gerade eine große Formkrise hat, spielen die 13, 14, 15 gleichen. Über 1,5 Jahre, fast 2 Jahre zusammen. Und das sind sie dann Austria, Rapid und wie soll ich heißen, das sind sie dann voraus. Und nebenbei haben sie sehr gute Spieler dazu. Mhm. Und was natürlich ist, die Mischung, wie gesagt, der Trainer schon lange dort, und der weiß auch, hey, vielleicht brauchen wir da was und da was. Wieder einen Austausch, dann holen sie sich wieder ein bisschen frisches Blut dazu, aber sie dann richtig gut, sie immer wieder verbessern. Und das macht es eigentlich stark. Und durch das ist jetzt das so, dass jahrelang immer Kassel und Red Bull, wir müssen Red Bull nachschauen. Jetzt ist auch für die ganzen Vereine, Austria, Rapid, Sturm, wie soll ich heißen, jetzt müssen sie einmal schauen, das Schritt halt mit LASK. Und dann dürfen sie erst an Red Bull denken. Weil wenn man jetzt nur die Punkte ausschaut,
11 Punkte ist LASK hinter, wenn ich nicht ganz schlecht informiert bin, hinter Red Bull. Und LASK ist 10 Punkte schon wieder vor dem Dritten.
Vor der Austria.
Und das sind schon Welten. Auch mit der Punkteteilung, dann werden es noch
größer. Ja, vor allem erst bei 20 absolvierten
Spielen. Und das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren die anderen Vereine aufholen.
Aber die Austria ist angesprochen, Alfmann. Warum beneiden Sie den LASK im Moment am meisten?
Naja, das muss man schon anerkennen, dass das eine gewachsene Struktur ist, so wie wir gesagt haben, dass das, finde, dass das Spiel vor allem auch gegen den Ball extrem gut ist. Also die körperliche Fitness ist auch eine sehr, sehr gute. Und es ist, wie wir gesagt haben, ein langfristiges Projekt, was mit einer guten Strategie, guten Idee immer wieder mit kleinen Stellschrauben sozusagen verfeinert wurde auch und jetzt ist es das Produkt. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank gibt es die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang, weil sonst wären es wirklich schon sehr, sehr weit weg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wir orientieren uns jetzt am LASK als Austria, aber es gibt schon Dinge, was wir jetzt da eh so angesprochen haben, wo ich mir denke, okay, langfristig eine Mannschaft aufzubauen, ist einmal sicher ein Erfolgsgarant. Wenn du jetzt wirklich eine Kontinuität in deine Kaderstruktur bringst, wenn du wirklich es, dann schaffst du immer nur Kleinigkeiten am Kader auch zu verändern, dann ist es zumindest einmal erfolgsversprechender, wie wenn du jedes Mal 6, 8, 10 Spieler neu in den Kader integrieren musst. Das ist ganz klar. Und da ist es schon so, dass diese Arbeit einfach vollsten Respekt verdient.
Ja, also immer wieder auch der Versuch oder die Bemühungen des LASK auch auf Spieler zu setzen, die vielleicht eben noch nicht ganz ihr Potenzial entwickelt haben. Das ist jetzt gelungen. Und was auch auffällig ist, die meisten Spieler, bis auf Bogadets und Holland, haben einen Vertrag über 2019 hinaus, Jürgen Werner. Wie schafft es der LASK, auch finanziell meine ich? Wenn Sie gerade gesagt haben, wenn einer 3.000 Euro woanders mehr bekommt, dann ist eh nicht zum Halten. Also das heißt im Umkehrschluss, der LASK bietet mehr als Rapid und Austria finanziell.
Wirtschaftlich sicher nicht. Man darf nicht vergessen, wir können keine Millionen Ablösen zahlen. Wenn wir jetzt im Herbst unseren Sturm angeschaut haben, das war schon ein Viktor vorher Kapfenberg, Frieser vorher Kapfenberg, Golginger, Blau-Weiß-Linz.
Ja. Also, und Otto Banjo haben wir.
Die, wo ich gesagt habe, na, da muss man unseren Trainer ein großes Lob machen, weil er mit mir zusammen halt gesagt hat, dieses Segment brauchen wir und wir suchen auch nur in diesem Segment und können uns dann gezielt verstärken. Es ist jetzt natürlich auch...
Aber warum bleiben die dann auch und verlängern die?
Ich komme gerade darauf hin. Also A ist es natürlich dem Aufstieg geschuldet und mit einhergehend mit einer Steigerung des Budgets. Ja. Das ist, glaube ich, für jeden Aufsteiger ist das erste Jahr immer das leichteste, weil man meistens nur Zweitliga-Verträge hat und dann kommt erst der Schub. Mhm. Und das haben wir eben versucht, durch rechtzeitige Verlängerungen dem ein bisschen entgegenzuwirken und haben natürlich auch durch das Glück gehabt, dass wir zwei Europacup-Runden gespielt haben gegen Besiktas, dass wir volles Haus gehabt haben und dass wir uns schon zutrauen, dass wir sie ein bisschen mehr leisten können und haben jetzt nur versucht, eben wie es der Ralf gesagt hat, an einer Stellschraube, wo wir nur geglaubt haben, dass wir da ein bisschen unterbesetzt sind, dass wir einen körperlich starken Mittelstürmer gesucht haben und haben uns da den ganzen Herbst über bemüht und haben jetzt eben den Joao
gefunden. Ich wollte nur noch bleiben, also gut, Joao Victor ist natürlich ablösefrei gekommen, wobei man sagen muss, in Kapfenberg sind sie nicht ganz so froh darüber, dass der LASK nichts bezahlt hat. Da gab es ja dann einen Senatentscheid der Liga und das war ja nicht ganz so easy. Ne? Also, sie lachen.
Ja,
das ist
ja easy. Wir haben den natürlich auch heute durchgefordert, wie er Doping gesperrt war.
Aber der Kapfenberg hat auch investiert, weil der hat in Brasilien, glaube ich, von Kapfenberg vorher nie was gehört, sonst wäre er nie nach Europa gekommen.
Ja, noch der Dopingsperre, wollten es nichts mehr wissen von ihm, aber das will ich gar nicht kommentieren. Ja. Aber das Frieser und Golginger sind auch Ablöse freigekommen. Also nur mal, wir haben dort nichts in die Hand nehmen müssen. Wir können mittlerweile ordentliche Gehälter bezahlen und das ist auch gut so. Ja. Aber trotzdem glauben wir, dass wir auch mit anderen Tools punkten können, weil die Spieler eben sehen, dass sie sich da nur mal weiterentwickeln können und dass das so ist, wenn der sich da wirklich weiterentwickelt und dann wohin gehen kann, siehe Paulo Ottavio, sind wir auch bereit, dass wir den ziehen lassen und hoffen natürlich, so wie wir es vorher diskutiert haben, dass wir mittlerweile andere Preise am Markt erzielen können.
Das wollte ich gerade fragen. Es soll ja auch ein Geschäft werden, oder? Irgendwann einmal. Nicht? Das heißt, der Geiginger ist ja vielleicht ein interessanter Spieler oder auch Joao Victor, dessen Vertrag ja nächstes Jahr ausläuft, wo man dann vielleicht im Sommer sagt...
Ja, stimmt nicht ganz.
Er hat eine Option oder was? Ja, okay.
Also es gibt bis, wie Sie es richtig gesagt haben, Holland und Bogadets, gibt es keinen, der 2020 ausläuft. Also die sind zumindest bis 2021 gebunden. Wir wollen auch keinen verhindern, wenn der Joao Victor oder der Geiginger so ein Angebot kriegen, wo man nicht nachsagen kann. Es wird immer so sein, wenn einer aus der deutschen Bundesliga oder aus England kommt. Aber wir sind dann zumindest in der Lage, dass wir den Preis bestimmen können und dann schauen, was für uns wieder gut ist. Weil das ist, wie man gesagt hat, man muss sich ein bisschen hochhandeln. Jetzt waren wir das erste Mal in der Euro-Quali dabei. Ja, unser nächstes Ziel muss sein, dass man mal in einer Gruppenphase kommt. Und dann schaukelt sich das wieder hoch und die Preise werden wieder höher. Also der Joao Victor hat dann das Tor gegen Beşiktaş gemacht, dann hat das gleich eine Dynamik gekriegt. Mhm. Der hat jetzt 9 Tore geschossen und hat, man darf es nicht vergessen, die ersten 6 Spiele versäumt wegen Verletzung. Ja, sonst glaubt die, dass er in der Torschützenliste schon vorne wäre. Mhm. Und der hat natürlich eine unheimliche Entwicklung gemacht. Ich glaube auch, dass er jetzt nur mal von seinem Landsmann profitiert, der da in der Mitte 2 bindet.
Klaus. Zwei Personalien noch, also Klaus wollen wir auch noch gleich kurz ansprechen, aber James Holland, gibt es da Gespräche?
Ist im Laufen sozusagen.
Also er soll bleiben, aus Ihrer Sicht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und Oliver Glasner, der ist ja sehr begehrt, hört man. Also
ja, das
weiß man auch.
Das ist ja gut, ja, oder?
Weiß man auch, ja. Ralf Rangnick wollte ihn schon letzten Sommer haben in Leipzig. Jetzt Salzburg wird ihm in Verbindung gebracht. Jetzt Wolfsburg, jetzt haut es mich da schon drüber. Jetzt Wolfsburg und Wolfsburg. Aber will man dem das einmal verwehren? Ich meine, ich weiß, er ist ein Bodenständiger, er bleibt gerne in Österreich.
Na, verwehren nur einmal. Ich habe selber lang nur gespielt und ich weiß, wie das in einem Spieler, in einem Trainer ausschaut. Ja, also wenn so ein Club kommt, von dem wir vorher gesprochen haben, dann will ich es gar nicht verwehren. Das habe ich zu allen Spielern gesagt, das habe ich auch zu unserem Trainer gesagt. Aber ich glaube, dass es noch nicht so weit ist. Ja? Wie ich gesagt habe, die Geschichte beim LASK, glaube ich, ist noch nicht fertig erzählt von Oliver Glasner. Mhm. Wir haben heuer eine große, große Chance, wieder in den Europacup zu kommen. Und ich glaube, dass das auch in alle sehr Ehrgeiz ist. Aber wie Sie richtig sagen, das weckt natürlich Begehrlichkeiten und irgendwann wird es soweit sein.
Ja, dann ist es seit 2020 so. Der Ernst Baumeister, ein bisschen noch Geduld, dann gibt es wieder Zigaretten.
Ja, ja. Ich bin schon mal ruhig, dann bin ich noch ruhig.
Wollen wir das noch so festhalten? Apropos Joao Klaus, der kommt ja aus der finnischen Liga, vom finnischen Meister. Und wenn ich jetzt ein bisschen provokativ bin, Ralf Moore, könnte ich sagen, das symbolisiert auch irgendwie die Situation der beiden Clubs LASK und Austria. Der LASK verpflichtet einen Stürmer vom finnischen Meister und die Austria vom finnischen Absteiger. Ja, Teke.
Sagt aber noch nichts über die Qualität der einzelnen Spieler.
Ich will sie nur ein bisschen provozieren.
Ja, das ist ja fast gelungen. Ja. Aber ich bleibe ganz ruhig. Ja. Aber stimmt, wir haben einen sehr jungen Stürmer. Aber
warum zum Beispiel kommt dann eben auf Jateke oder ist Klaus nie ein Thema gewesen? Oder ich frage es einfach mal so direkt.
Jateke war eben ein Spieler, den wir schon in der Herbstsaison auf dem Radar gehabt haben. Hat sich jetzt im Winter so ergeben, dass sein Club abgestiegen ist und er auch unbedingt schon wechseln wollte. Das ist dann sehr rasch vollzogen worden und sind sehr, sehr froh, da einen jungen Spieler bei uns dabei zu haben. War sehr überrascht, wie schnell seine Integration bei uns passiert ist. War nicht abzusehen, dass er schon in der ersten Runde beim LASK zu seinem Debüt kommt in der Bundesliga.
Hat Sie diese Aufstellung überrascht? Hat Sie da auch der Trainer überrascht?
Na, die Herangehensweise war für mich sehr, sehr nachvollziehbar, weil der Trainer der Überzeugung war, dass der Jateke auf das Spiel einfach passt. Er hat sich in der Vorbereitung extrem gut präsentiert, hat da gegen Dynamo Zagreb schon ein Tor geschossen, war im Trainingslager extrem präsent und hat sich die Chance wirklich verdient. Also ja, aber von der Aufstellung her war er jetzt nicht überrascht.
Ja, aber gestern war er dafür überhaupt nicht dabei und hat müssen am Freitag bei den Young Violets spielen. Jetzt könnte ich sagen, als Spieler könnte man sagen, jetzt
bin ich degradiert worden.
Nein, aber er hat nicht müssen, er hat ja dürfen spielen, das ist schon was anderes. Und es ist ja so mit ihm kommuniziert worden und das weiß er schon. Das Wichtigste ist jetzt für ihn auch, dass er wirklich regelmäßig im Wettkampf ist. Er ist ein junger Spieler, unsere Konkurrenzsituation im Sturm ist keine kleine natürlich, das weiß er auch. Und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass wir ihn bei uns im Club haben.
Ja, die letzten drei Spiele oder die drei Spiele im Jahr 2019. Wie ist es Ihnen da ergangen in diesen mittlerweile über zwei Wochen?
Ja, der Befindlichkeitsstatus war natürlich zu Beginn etwas unterkühlt. Wir sind ja wirklich sehr enttäuschend mit unserem Cup-Spiel in Graz gestartet, wo wir ja selbst verschuldet leider den Aufstieg ins Halbfinale nicht geschafft haben. Es war ja ein erklärtes Ziel, den Cup zu gewinnen im eigenen Stadion. Das ist uns dann leider im Spiel beim GRK nicht geglückt. Haben dann beim starken LASK verdient verloren, haben selbst eine sehr schlechte Leistung am Platz gebracht, aber auch der Stärke des Gegners geschuldet, das muss man schon auch anerkennen, und haben uns natürlich dann jetzt vor dem ersten Heimspiel in eine gewaltige Drucksituation gebracht und haben dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen oder auch müssen irgendwo. Der Trainer selbst auch von einem Pflichtsieg gesprochen. Spielverlauf war dann auch eher unglücklich mit der gelb-roten Karte vor der Pause, dann gleich den Ausgleich bekommen. Und dann, glaube ich, aber ist schon noch einmal so ein Ruck durch die Truppe gegangen, und dann können wir sehr, sehr froh sein und glücklich, dass wir das noch gedreht haben und jetzt wieder in einer sehr guten Ausgangsposition sind bei dem nächsten Heimspiel, um das eben zu schaffen, in der Meisterrunde zu sein.
Ja, und eben aus eigener Kraft es auch schaffen können. Ernst Baumeister, wundert Sie das, dass es bei der Austria, ich würde sagen, so zäh verläuft mit Höhen, dann gibt es einen Derby-Sieg und dann gibt es wieder ein Ausscheiden gegen einen Regionalligisten im Pokal?
Jein. Sie sind sehr unbeständig. Der war dann nicht so gewisse Siege überbewerten. Ich habe die Match alle live gesehen, wo man jetzt sagt, vielleicht Euphorie, jetzt haben wir Dritter. Ich habe es Derby gesehen. Das waren lauter so 6-1 muss man mit einem Derby gewinnen, wohlgemerkt.
Aber das ist Ihnen nie gelungen, obwohl Sie mit der Austria ja, auch mal Meister geworden sind.
Nein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich viel gegen Rapid verloren habe. aber man muss, wenn man das ganze Match dann ein bisschen Revue passieren lässt, sind sehr viele glückliche Zustände gekommen, weil man muss sagen, das Spiel war bei 1-1 auf Messerschneide, da ist hin und her gegangen, dann hat Rapid eine Rode gekriegt. In dem Moment, wo der Rode kriegt, aus der Situation kommt das 2-1, dann gleich das 3-1 und dann kriegt man so einen Lauf. Oder wie ich gestern hernehme, die erste Halbzeit war eigentlich ein offenes Spiel. War phasenweise, ist es so, für mich die Hartberg die bessere Mannschaft, fußballerisch. Sie haben viel besser ausgespielt, aber der Rapid hat die Außen hat einen Platz lassen. Dann machen sie aus dem Standard das 1-0. Dann kriegen sie das 1-1 mit einem weniger vor der Halbzeit den Ausschluss. Ich meine, die Rote war verdient, das ist schon ein wenig Blödheit. Weil wenn ich eine Gelbe habe und in der 44. Minute am 30. Gegner schon öfter so einen Fall mache, muss ich schon wegen Blödheit ausgestellt werden. Dann kriegst du das 1-1 und dann kann es in die andere Richtung gehen. Mhm. Machen nach einer Minute das 2-1. Und dann natürlich haben sie wieder einen Schub gekriegt. Und eigenartigerweise, Hartberg hat erst selbst sehr gut gespielt. Und mit einem mehr weniger haben sie auf einmal eine spielerische Verlinie.
Ja, vor allem in der Linie Defensive. Aber verstehe ich jetzt richtig, dass man das Ergebnis zwar akzeptieren muss, weil es eben drei Punkte sind, aber dass man sehr wohl noch inhaltlich viel verbessern muss?
Ja, einiges, aber das liegt an dem, was ich zuerst gesagt habe, was der Unterschied zwischen LASK und Austria. Man braucht nur schauen, wie viele neue sind, wenn der Austria in Sommer dazukommen. Und das geht nicht von heute. Auch wenn sehr viele gute Fußballer dabei sind, aber die Austria hat nur in gewissen Positionen sehr große Mängel. Und auf die Erwartungshaltung, was halt bei der Austria ist, muss man da schauen, dass man auf die Positionen sie jetzt wieder ein bisschen verstärkt. Weil da hängen sie noch ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Aber das werden sie selber auch wissen. Und da muss man schon auch sukzessive schauen, dass man auf diese Positionen sie verstärkt. Und durch das ist man...
Gut, aber das geht frühestens im Sommer, das kann man ja, jetzt im Frühjahr nicht mehr korrigieren.
Man muss schauen, dass man jetzt ein bisschen Ruhe reinbringt, das nächste Match gewinnen, dann wieder ein bisschen mehr Ruhe reinkommen, dann haben wir das erste Ziel erreicht und dann kann man wieder besser arbeiten und ruhiger arbeiten. Weil der erste Druck ist einmal weggenommen.
Ja.
Und dann kann man sich schon langsam umschauen, oder man sollte sich schon umschauen, wo man auf Positionen Schwächen hat oder große Schwächen hat, was... Ich will nicht sagen, dass schlechte Fußballer sind, aber nicht von der Erwartungshaltung für Austria gut genug sind.
Ja, schaut sich der Sportdirektor schon fleißig um?
Ja, die Antwort ist ja.
Part of the job.
Ja, schon. Ja. Aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass man mit dem einen oder anderen nicht ganz so zufrieden ist und sich von dem einen oder anderen aktuellen Kaderspieler trennen wird.
Nein, aber wir haben doch auch einige Spieler, die wir leihweise hier haben mit Optionen.
Wollte ich gerade fragen, was das passiert mit denen, mit Igor zum Beispiel und mit Uroš Matić?
Also das gilt es jetzt noch im Laufe der Frühjahrssaison zu bewerten, wie die Entwicklung auch ist und wie wir dann auch im nächsten Jahr mit der Mannschaft reingehen wollen. Also da gibt es jetzt noch keine Entscheidung, da haben wir schon noch Zeit. Und das, was der Ernst gesagt hat, stimmt einerseits, dass man natürlich auch diese Geduld mit der Mannschaft braucht. Das ist aber extrem schwierig, gerade, das haben wir jetzt eingangs schon erzählt, mit diesen Drucksituationen und dem unbedingten Willen und auch mit diesem Minimalziel, einmal die Meisterrunde zu erreichen. Aber trotzdem hat man auch in vielen Phasen positive Entwicklungsschritte gesehen. Das muss man auch sagen. Bei uns wird es natürlich auch zu Recht sehr kritisch immer alles gesehen. Und es ist auch oft hinter unseren Ansprüchen und hinter der Erwartungshaltung, das wissen wir.
Aber es wird ja auch selbst da artikuliert von vielen Vertretern der Wiener Austria, dass man eben in den Europacup kommen muss, weil man im neuen Stadion spielt, dass man, ich will jetzt nicht sagen, einen erfolgreichen, schönen Fußball spielt, aber die Erwartungshaltung wird ja auch selbst geschürt.
Wie wir wissen, nur durchs neue Stadion oder nur durchs gescheit Reden werden wir das nicht erreichen, sondern das ist harte Arbeit natürlich und das muss auch wachsen. Das ist eine ganz klare Geschichte.
Ja, Sie sind ein echter Violetter, sieht man ja auch an Ihren heutig getragenen Stutzen. Und auch am Hemd eigentlich, also es ist durch und durch.
Stecktuch,
top gestylt, muss man sagen. Ja, seit 25 Jahren bei der Wiener Austria. Ralf Muhr, unter anderem auch Leiter der Frank Stronach Akademie. Großteils im Hintergrund natürlich diese Funktionen im Nachwuchsbereich, abseits der Öffentlichkeit. Aber seit letztem Sommer ist es anders, denn da ist der Ralf Muhr zunächst technischer Direktor und dann eben mittlerweile als Sportdirektor in die erste Reihe gerückt. Und daher spürt er mittlerweile natürlich auch den Gegenwind, wenn es ihn gibt, Christoph Jochum.
Juni 2018. Ralf Muhr ist gerade technischer Direktor der Wiener Austria geworden. Übernimmt die Agenten von Franz Wohlfahrt, vorerst interimistisch. Wenig später wird er auch offiziell Sportdirektor. Befördert nach jahrelanger Arbeit im Nachwuchs der Austria. Es ist eine Umstellung. Natürlich.
Sehr, sehr fordernd in alle Richtungen. Man muss ja immer wieder auf Überraschungen gefasst sein. Man muss immer wieder den Plan B, den Plan C parat haben, um eben dann den Plan D auszupacken. Also das ist schon sehr vielschichtig. Aber wie gesagt, das macht wirklich einen Riesenspaß.
Als Ralf Muhr den Job übernimmt, sind viele Transferentscheidungen bereits gefallen. Der Schritt in die erste Reihe umso riskanter. Der unumstrittene Fachmann im Hintergrund wird plötzlich an Ergebnissen gemessen.
Ich kenne ihn auch schon lange und ich weiß, dass es ihm gerade in der Woche wahrscheinlich persönlich nicht sehr gut gegangen ist, weil er natürlich auch für das, was man arbeitet, gefährdet sieht. Das ist ja gar keine Frage. Muhr macht einen tollen Job, aber er merkt auch sozusagen, dass die Luft in diesem Rampenlicht-Profi-Fußball sicherlich etwas dünner ist als beispielsweise im Akademiebereich.
Das ständige Auf und Ab, die vielen Niederlagen, die teils erschreckend schwachen Leistungen. Auch Ralf Muhr muss dafür den Kopf hinhalten, extern und intern.
Man muss aber sagen, er hat das schon in einer Situation übernommen, die eine Übergangsphase dann war. Allerdings muss man auch sagen, Übergangsphasen können jetzt nicht Jahre dauern, sondern sind eben irgendwann zu Ende. Und wir waren schon der Meinung, dass wir nach der Winterpause eine gewisse Kontinuität schon hinbekommen, was derzeit nicht der Fall ist. Und auch daran muss der Ralf mit dem gesamten Team arbeiten und sich am Ende auch messen lassen. Schluss aus.
Kontinuität ist das, was fehlt. Gestern die Austria mit einer kämpferischen Leistung, ganz viel Wille, 4 Tore und ein Sieg in Unterzahl. Plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung. Alexander Grünwald zeigt beim Jubel demonstrativ seine durch viele Profijahre angeschlagenen Knie.
Die Leute glauben immer, dass wir nichts investieren und dass uns sehr viel egal ist, aber das stimmt nicht. Wir sind alle mit Herzen dabei und haben sehr viel Gedanken und wir kehren uns auch sehr oft und das war vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Zeig in die Richtung, dass wir schon einiges hergeben, auch teilweise auch die Gesundheit riskieren, damit wir Erfolg feiern.
Die Austria, sie muss einiges an Kritik einstecken in den vergangenen Wochen. Der Pflichtsieg gegen Hartberg, Labsal auf offenen Wunden.
Siege, wie man so schön sagt, sind die beste Medizin. Und ich hoffe, wir können gegen Alltag nächste Woche den nächsten Schritt machen, um das zu stabilisieren und nicht immer wieder in diese unnötige Spannung zurückzufallen.
Unnötige Spannung. Ralf Muhr kann bestimmt auch gut auf sie verzichten. Es ist alles ein bisschen stressiger geworden für ihn, seit er im Juni 2018 beschlossen hat, den Schritt ins Rampenlicht zu wagen.
Tja, Ralf Muhr, haben Sie diesen Schritt in den letzten Tagen oder überhaupt in diesem Dreivierteljahr einmal bereut?
Nein, überhaupt nicht. Also in keinster Weise.
Ja, also auch wenn es belastender ist, oder? Zweifellos, oder? Ist es nicht? Ist nur von außen, ja, von uns so gesehen.
Jetzt sage ich mal, zeitlich belastender würde ich jetzt gar nicht sagen. Das ist auch in der Akademiezeit genauso belastend.
Mental. Bitte? Mental habe ich schon gemeint.
Ach so, mental. Mental ist es natürlich insofern belastender, weil einfach auch mehr dran hängt an einem Ergebnis von der ersten Mannschaft wie vielleicht an einem U15-Ergebnis in der Akademie in Ried. Das ist klar. Mhm. Da sind einfach mehr Menschen damit befasst und du musst da mehr die Erwartungshaltungen jetzt von Fans, Medien, von Mitarbeitern mehr oder weniger auch erfüllen. Und dem stelle ich mich sehr gerne.
Ja, die Mannschaft wurde ja auch immer wieder kritisiert. Der Trainer, haben Sie auch Gegenwind, wie wir es bezeichnet haben, Kritik gespürt in den letzten Tagen?
Ich persönlich? Ja. Persönlich eigentlich nicht, muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass die Arbeit, die ich mache, seitdem ich jetzt den Sportdirektoren Job habe, schon wertgeschätzt wird. Da verspüre ich schon sehr viel auch Respekt. Und es ist auch so für mich persönlich. Also ich kann mir wirklich jeden Abend in den Spiegel schauen, weil ich einfach versuche, bestmöglich die Arbeit zu machen. Es hat ja auch einen Grund gehabt, wieso ich diesen Job habe antreten dürfen, müssen, sollen. Das hat ja auch damit zu tun gehabt, dass es eben einen Wechsel in dieser Position gegeben hat. Für mich ist einfach wichtig, da jetzt auch immer wieder Entscheidungen zu treffen. Es sind schon, glaube ich, viele Dinge in den letzten Jahren passiert, die uns auch gewisserweise nicht in diesen Flow gebracht haben, wo wir uns auch alle hinwünschen, was sicher oft auch von vielen irgendwo unterschätzt wird oder wo viele denken, das geht einfach nur, weil wir die Austria sind, werden wir jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Mhm. Das ist es einfach nicht. Mhm. Und das ist schon ein Ding, mit dem muss man sich aber auch auseinandersetzen.
Ja, Sie müssen sich am Ende an Ergebnissen messen lassen, hat der neue Präsident, der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Hensel gesagt. Der ist ein aktiver Präsident, wenn ich das einmal so bezeichnen darf. Wie oft müssen Sie ihm da dann auch Rede und Antwort stehen?
Also müssen, wir stehen auch ständig im Austausch. Wir haben auch ein wöchentliches Schurfix mit ihm und mit dem Vorstand, wo wir uns austauschen. Ich finde das aber ganz normal und ich finde das auch gut, wenn der Präsident sich für die sportlichen Belange auch interessiert. Es war jetzt aber noch nie so, dass in irgendeine sportliche Entscheidung er irgendeinen Einfluss genommen hätte. Also ich schätze diesen Austausch auch sehr und stelle mich auch diesen Diskussionen gerne.
Ernst, Sie waren ja auch Sportdirektor bei der Admira. Wie sehr, glauben Sie, muss Ralf Muhr eben sich da auch jetzt dann messen lassen anhand der Erfolge der Kampfmannschaft?
Der Druck, glaube ich, ist bei der Austria her, im ganzen Umfeld, weil man das eh schon kurz angesprochen hat, weil jeder glaubt, Austria, ein Traditionsverein, man lebt so viel in der Tradition, man muss das wieder irgendwann einmal bestätigen. Und ich glaube, ich widerspreche den Herrn Präsidenten nicht gern, aber wenn er zuerst so gesagt hat, der Ralf ist gemessen nach der Saison, ich glaube, dass man ihn nach der Saison noch nicht messen kann, weil ich glaube, für die Mannschaft und für das ganze Rundherum war er noch nicht zuständig, dass man eigentlich nach der nächsten Saison erst dann messen kann, seiner Arbeit.
Und wollen wir präzisieren, Ralf Muhr wurde technischer Direktor bzw. Sportdirektor, da ist die Transferzeit im Sommer quasi
erledigt gewesen.
Und er hat eigentlich erst eine Transferzeit
nicht alles gehabt. Ich sage, 85% von den ganzen Runden haben schon gestanden. Und durch das darf man nicht einen Pranger vielleicht stellen, wenn es nicht so gut ist, wie jeder erwartet oder jeder glaubt, weil er mit denen noch nicht so viel zu tun hat, indirekt. Jetzt mehr natürlich, jetzt kann er schon Einfluss nehmen, aber nur ein neues Spiel oder an einen Kader kann er keinen Einfluss oder sehr wenig gehabt. Und das kann man dann ein Jahr drauf machen, wenn er dann für das wirklich verantwortlich ist und er für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist. Ja. Aber jetzt also, muss ich leider Gottes, auch wenn es nicht gern ist, muss ich dem Präsident widersprechen.
Ja, als Austria-Legende darf man ja. Oder? Gibt es ja ganz andere, die noch kritischer sind. Kenne ich.
Ich bin nicht kritisch.
Gibt es andere Legenden, die sind noch viel kritischer?
Ich bin nicht kritisch. Ich freue mich über jeden Sieg, was die Austria einfährt. Das ist ja so, das ist klar.
Wenn es war, jetzt haben wir wieder eine Frage an Ralf Muhr über die sozialen Medien. Machen wir mal den Blick hinein. Da haben wir. Da versteht jemand die Investments in die Infrastruktur. Aber sollte nicht die erste Mannschaft im Fokus stehen? Also quasi Geld statt in Infrastruktur in die Mannschaft. So denken natürlich Fans wahrscheinlich.
Invest in Beine statt in Steine. Ne?
Ja.
Ja, aber es gehört halt beides dazu natürlich. Also ich glaube schon, dass wir da auch sehr stolz sein können, was in den letzten Jahren bei der Austria infrastrukturell passiert ist. Und das ist auch irgendwo die Basis, einen Fußballverein erfolgreich zu führen. Also wir haben jetzt wirklich mit unserem neuen Stadion, mit den Trainingsplätzen, mit der Akademie sehr viel entstehen lassen. Aber natürlich sind das auch dann finanzielle Mittel, die sozusagen dann nicht direkt in die Mannschaft gehen können. Aber da ist es, glaube ich, so, und das ist für mich auch wichtig, dass man dann einfach auch in diesen Regalen zugreift, was die Spielerauswahl betrifft, die uns halt auch weiterhelfen. Jürgen hat auch gesagt, auch beim LASK ist es so, dass sie nicht jetzt im höchsten Segment Spieler verpflichten können. Und da geht es jetzt darum, wirklich die richtigen Spieler zu finden. Vielleicht damit mit geringeren budgetären Mitteln, aber das ist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Wenn Sie jetzt auch noch nicht so viele Möglichkeiten gehabt haben, in die Transfers wirklich einzugreifen. Aber die Frage, die sich viele stellen, ist, wofür soll Ihrer Meinung nach die Austria spielerisch stehen? Mhm. Wie soll das Gesicht aussehen? Denn das haben viele in diesen bisherigen 20 Runden und plus Cup noch nicht so erkennen können.
Also angetreten sind wir natürlich im Sommer oder der Trainer schon vorher eigentlich, wie der Trainerwechsel von Thorsten Fink auf Thomas Letsch gekommen ist, der Mannschaft ein anderes Gesicht zu verpassen. Also es ist schon so, dass wir eine dynamischere Austria sehen wollen, eine dominantere Spielweise, egal ob es mit dem Ball oder gegen den Ball ist, wo man immer eine aktive Mannschaft hat. Und das ist sicher eine Sache, wo wir unzufrieden sind in Summe, was jetzt wieder die Kontinuität des Spiels betrifft, aber wo man schon ansatzweise auch viele, viele gute Dinge sieht. Aber grundsätzlich, wenn Sie mich jetzt so fragen, wollen wir eine aktive Austria sehen, eine Mannschaft auch, die dafür steht, sich viele Tormöglichkeiten auch herauszuspielen.
Aber das ist noch ein weiter Schritt.
Bitte?
Das ist noch ein großer Schritt.
Ein großer Schritt. Wir haben das auch sehr selbstbewusst im Sommer schon immer rausgetragen und dann wirst du natürlich auch an dem gemessen und das war in Summe war das sicher nicht
befriedigend. Haben Sie den Eindruck, dass Sie es mit diesem Kader und mit diesem Trainer auch so hinkriegen?
Absolut. Absolut. Also da bin ich sowohl, was die Qualität der Truppe betrifft und auch was die Qualität des Trainerteams betrifft, hundertprozentig überzeugt. Aber ich bin bei Ihnen, weil Sie mich schon so vorsichtig anschauen, dass die Umsetzung noch nicht so passt. Ich bin auch bei vielen Trainingseinheiten dabei und bin auch oft sehr überrascht, was die Intensität im Training betrifft, was Abläufe im Training betrifft und bin aber dann überrascht, wie wenig man das dann im Stadion am Wochenende oft auch sieht. Und diese Diskrepanz gilt es einfach zu schließen.
Ja, wollen wir das auch so stehen lassen? Oft überholen ja einen ja dann die Ereignisse und dann kann man das, was man gesagt hat, möglicherweise dann nicht aufrechterhalten. Haben wir ja gehört, am Ende sind die Ergebnisse entscheidend. Sie haben gesagt, investieren in Steine oder in Beine oder in beides. Beim LASK könnte man jetzt sagen, hat man zuerst mehr in die Beine investiert, aber irgendwann muss man in die Steine investieren, denn in Bashing kann man nur bis 2022, glaube ich, spielen. Also bis dorthin sollte dann ein Stadion stehen, außer man kehrt dort zurück, wo Jürgen Werner selbst noch gespielt hat, auf die Kugel. Aber ich glaube, das gibt es nur, wenn man Europacup spielt. Wir sehen hier dieses eine Bild, wie es vielleicht ausschauen könnte. Ganz so nah am See wird es nicht gehen. Ich glaube, da gibt es Proteste von den Anrainern oder von sonst noch wem. Ja, wird das was?
Mit dem Stadion? Wir hoffen natürlich sehr. Also ich bin selbst nicht so involviert. Da ist der Dr. Gruber und der Harry Gattler dort federführend unterwegs. Aber wir hoffen natürlich alle, weil wir einfach der Meinung sind, wenn der LASK in den nächsten Jahren Top 5 in Österreich sein soll und wie wir eben vorher schon diskutiert haben, Top 5 heißt, in Europa mitzuspielen, mittlerweile längerfristig, dann ist sowohl das Baschinger Stadion als auch das alte Linzer Stadion leider nicht mehr zeitgemäß. Und daher hoffe ich natürlich sehr, dass uns der Schritt gelingt. Die Jungs arbeiten wirklich Tag und Nacht dran. Natürlich, wie bei jedem Projekt, gibt es für und wieder. Und mit dem muss man sich einfach auseinandersetzen. Aber ich hoffe doch dann, dass sie das durchsetzt und wir 2022 da in ein neues Stadion ziehen können.
Ja, und die Kugel ist weiterhin nur eine Alternative für den Europacup oder kann es auch sein, wenn man ein Topspiel in der Meisterschaft hat, dass man dann kurzfristig...
Nein, ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass Aschinger Stadion für uns ein Heimvorteil ist. Wir glauben da, dass zum Beispiel beim Cupspiel gegen Rapid das Linzer Stadion zu füllen wäre im Semifinale. Aber dort wollen wir A nicht auf den Heimvorteil verzichten und B haben wir so viel dort auch in das Stadion investiert, dass wir natürlich gerne dort spielen. Und wir haben keine einzige Heimpartie verloren und ich glaube, dass wir dort bis zu einem neuen Stadion gut aufgehoben sind.
Ja, wollen wir das auch so festhalten. Und Ernst Baumeister wollte nur fragen, weil wir vorhin gesprochen haben, Sie sind nicht abgeneigt, natürlich noch einmal aktiv zu sein, aber gibt es da auch Grenzen? Oder Sie waren ja auch schon zwischendurch tätig in der dritten oder vierten Liga. Könnte das was sein für Sie als Thema ab Sommer?
Ich habe gesagt, ich bin nicht abgeneigt gegen nichts. Es kommt aber als Paket, muss passen. Ich bin jetzt nicht jetzt mit meinem Alter erpicht, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr in der Bundesliga trainieren. Wenn es zweite Liga ist, unter Umständen Regionalliga, habe ich auch kein Problem, wenn das Paket passt. Ich habe in der Zeit schon gesagt, mir ist wichtig, dass ich wieder mit jungen Leuten arbeiten kann. Aber es muss halt alles passen.
Ja.
Und schauen wir mal, was dann noch im Juni dann rauskommt.
Ja, oder sonst wird es ja vielleicht wieder die Austria, ne? Austria.
Wir sitzen so beieinander, wir können über alles immer reden.
Ja, gut. Okay, gut. Dann wollen wir sagen, Dankeschön fürs Kommen, Ernst Baumeister, gerne. Für die offenen Worte. Auf hoffentlich bald irgendwo in einem Fußballclub. Wird schon was unterkommen. Ralf Muhr, toi, toi, toi.
Danke.
Für Sie natürlich und für den Jürgen Werner. Danke fürs Kommen. Und ab sofort halt dann, ich weiß nicht, LASK, Special Manager oder sonst irgendwo.
Ja. Nein, ich habe gesagt, das, jetzt loben uns alle. Ist fast schon zu viel des Lobes, weil man muss die Erwartungshaltung dann auch erfüllen, aber jetzt kann man sich nicht beschweren, es läuft super. Und
ja, lieber so als umgekehrt.
Genau, oder? Und freue mich schon wieder auf die nächste
Partie. Und sag deine Spieler bitte, was für eine Position du einnimmst. Ja,
danke vielmals.
Nicola Ernst. Ja.
Danke vielmals, meine Herren, fürs Kommen. Danke Ihnen natürlich fürs Dabeisein. Das war für heute Talk und Tore. Wie geht's weiter auf Sky? Diese Woche viel Fußball. Morgen und übermorgen jeweils ab 19.30 Uhr hier auf Sky Sport Austria die Champions League und dann natürlich am Sonntag die 21. Runde. Ab 16 Uhr gibt es dann alle 6 Spiele live und einzeln hier bei uns. Danke für heute, schönen Abend noch, Wiederschauen. Danke, Rauchpause.